Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
60 Jahre ZDF, das soll in diesem Jahr gefeiert werden. Dafür wurden auch die hauseigenen Archive eingespannt. Im Fall des ZDF-Gründungsintendanten Karl Holzamer stieß man dabei auf falsche biografische Angaben zu seinen politischen Verstrickungen während des Nationalsozialismus. Das ZDF hat den Historiker Martin Sabro um ein wissenschaftliches Gutachten zu den hausinternen Recherchen gebeten. Er ist Professor am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Guten Abend, Herr Sabro.
Guten Abend, Frau Bürger.
Karl Holzamer hat das ZDF die ersten 15 Jahre lang geleitet, von 1962 bis 1977. Er hatte Philosophie und Pädagogik studiert, wurde nach dem Krieg außerordentlicher Professor der neu eröffneten Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Inwieweit hat er seine Biografie gegenüber dem ZDF und ja wahrscheinlich auch schon vorher gegenüber der Uni Mainz geschönt bzw. nicht wahrheitsgemäß dargestellt?
Er hat 1946 bei Gründung der Mainzer Universität einen Personalfragebogen ausgefüllt. Er ist ein Spruchkammerverfahren durchlaufen und er hat später seinen Lebenslauf autobiografisch und in verschiedenen Zusammenhängen dargestellt, schriftlich und mündlich. Und er hat es in einer Gesellschaft getan, die ihn nicht so befragt hat, wie wir das heute tun, sondern die ihn zu der Entlastung, über die wir gleich sprechen werden, geradezu aufgefordert hat und daraus einen Lebenslauf ihm zu konstruieren erlaubt hat und auch den hören wollte, der von einer erheblichen Distanz zum Nationalsozialismus bestimmt war. Und darin gibt es ein paar harte Fakten. Das ist die Mitgliedschaft in der SA, das ist die Mitgliedschaft in der NSDAP nach der Aufhebung des Beitrittsverbotes 1937, von der Holzamer selbst behauptete, er habe nur eine Anwartschaft besessen. Diese Anwartschaft wurde tatsächlich eingerichtet, als der Eintritt in die NSDAP wieder möglich war, mit dem 20. April 1937, also Hitlers Geburtstag. Und die Anwartschaft ist aufgehoben worden, sie hat nicht weiter bestanden. Und Holzamer war dann seit August 1938 Vollmitglied der NSDAP. Und er blieb es auch bis zum 8. Mai 1945. Er trat nicht aus der NSDAP aus, als er zur Wehrmacht ging, sondern seine Mitgliedschaft wurde, wie das bei allen Wehrmachtsangehörigen zu der Zeit noch war, sie wurde ruhig gestellt. Zweite Belastungsmoment ergibt sich aus seiner Tätigkeit in der Propagandakompanie und vorher im Rundfunk. Er hat natürlich die NS-Zeit begleitet und propagiert, über die Explosionsgewitter gesprochen, über die Leistung der Stukas, die Belgrad zerstören. Er hat den Durchhaltewillen in Köln beschworen und so weiter. Das, was man als Rundfunkreporter in dieser Zeit getan hat oder tun musste, vielleicht auch, um seine Tätigkeit aufrechtzuerhalten. Und er hat schließlich und ungezwungen in einem Aufsatz sich auch gegen den Liberalismus ausgesprochen für die Volksgemeinschaft und dabei natürlich auch dann antisemitische Züge zu erkennen gegeben, ohne sie stark zu vertiefen.
Lassen Sie mich kurz dazwischen fragen, weil Sie das eben schon angedeutet haben, von wem und wie die Darstellung seiner Biografie gelenkt wurde. Also wer hat ihn geschützt und darin bestätigt, die Dinge anders darzustellen, als sie tatsächlich waren?
Zum einen natürlich der politische Überlebenswille. Jeder, der nach 1945 in der neuen Gesellschaft etwas werden wollte, tat gut daran, die braunen Federn seines Kleids so weit wie möglich abzustreifen oder zu verbergen. Das nennen wir Persilschein-Mentalität. Wir sprechen vom Zeitalter der Verdrängung und der Entlastung. Und insoweit war das eine Strategie, wie sie viele, viele andere auch betrieben haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Nachkriegsgesellschaft aus den Mitgliedern der früheren Volksgemeinschaft gebildet wurde. Es war ja nicht eine andere Gesellschaft, die da zustande kam. Und sie hatte keinen radikalen Elitenaustausch, wie das etwa in der sowjetischen Besatzungszone und dann in der DDR gewesen ist. Natürlich hat Holzamer seine Biografie so eingerichtet und weitererzählt, wie sie ihm auch dann, ich will nicht sagen abverlangt, aber zugemessen wurde. Man hat die dunklen Punkte der Vergangenheit eher nach hinten gedrängt, hat zum Beispiel in den Worten Holzamers betont, dass man nichts getan habe, was gegen das eigene Gewissen je verstoßen habe. Und es war auch niemand da, der das nachgefragt hätte und eine Konfrontation gesucht hätte. Und noch 1983 hat man ihm die Ehrenbürgerschaft der Stadt Mainz zugesprochen und gibt sich heute erschrocken. Man hätte ja auch 1983 nachschauen können.
Ja, genau. Also man fragt sich natürlich, warum es nicht längst stärkere Untersuchungen der Art und Weise der sogenannten Entnazifizierung gegeben hat durch alliierte und westdeutsche Behörden, damals gerade eben mit Blick auf die besondere Verantwortung der Medien. Wir haben in den letzten 2 Jahren ja auch andere Geschichtsklitterungen erfahren müssen. Der Fall Hans Abich kam ans Licht, ja. Intendant von Radio Bremen und ARD-Programmdirektor. Der der hatte auch seine Aktivitäten in der NS-Zeit verschwiegen oder beschönigt. Alfred Bauer, der Gründungsdirektor der Berlinale und zuletzt der Fall des Sterngründers Henry Nannen. Also ist die Kontinuität der Eliten und der Aufbau der deutschen Medienlandschaft nach dem Krieg noch längst nicht genug erforscht?
Ja, das gilt in jedem Fall. Und als Historiker sind wir Anwälte der Transparenz. Und es ist sinnvoll, geboten, nützlich, hilfreich, weiter zu forschen. Aber trotzdem ist damit die Frage nicht beantwortet, warum man nicht früher stärker nachgefragt hat. Das eine ist der generationelle Abstand, der das Fragen leichter macht. Es gibt keine Machtpositionen mehr zu stürmen. Es ist niemand mehr da, der verschleiern möchte. Selbst der Stern spricht nicht mehr darüber, dass Henry Nannen eine reine Lichtgestalt gewesen sei. Und auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, ob früher und in welchem Maße NS-Belastete eigentlich beim Aufbau der Nachkriegsordnung, der demokratischen Nachkriegsordnung, völlig fehl am Platze waren. Gerade der Stern, auch der Spiegel, viele andere, von Walter Kiolin bis Werner Höfer, sie waren in das NS-System in gewisser Weise verstrickt, aber hat es sie daran gehindert, nach 1945 sich demokratisch zu engagieren? Das kann man, glaube ich, nur vom Einzelfall aus beurteilen. Und man könnte sogar sehr kühn eine etwas aggressive These wagen und sagen, dass gerade diejenigen, die ich als mit dem Begriff des pragmatischen Opportunisten wie Karl Holzhammer belegt habe, dass gerade die als gebrannte Kinder vielleicht sogar stärker in der Verteidigung des demokratischen Neuanfangs gewesen sein mögen als andere.
Wie könnte, wie sollte das denn systematischer aufgearbeitet werden? Jedem Medienhaus selbst überlassen?
Natürlich, Forschung entwickelt sich aus verschiedensten Anstößen heraus. Sie kann von der eigenen Institution ausgehen. Wir haben gerade ein großes Forschungsprojekt zum Bundeskanzleramt und zum Bundespresseamt etwa. Das Bundespräsidialamt und die Bundespräsidenten werden erforscht. Wir haben die sogenannte Behördenforschung. Fußballvereine wie Bayern München haben sich der Aufarbeitung gewidmet, weil es heute auch möglich ist, in gewisser Weise sogar zum guten Ton gehört, sich seiner eigenen Vergangenheit auch in einer Absicht zu vergewissern, dass man nicht auf Kontinuität und Stolz setzt, sondern auch auf Brechung und Scham. Das ist aber eine Errungenschaft unserer Vergangenheitskultur, die erst erreicht werden musste und die natürlich mit den Mitlebenden kaum zu erreichen war, sondern erst aus dem Abstand heraus sich darstellt.
Sind denn die Rechercheergebnisse, die Ihnen vom ZDF übergeben worden sind, ausreichend jetzt für eine abschließende Betrachtung dieses Falles, Karl Holzhammer? Also ist mit dem jetzigen Erkenntnisstand bei ihm alles aufgeklärt oder gibt es auch da noch weiteren Forschungsbedarf?
Das ist relativ schwer zu entscheiden, weil man es im Grunde erst im Nachhinein weiß. Mir ist deutlich, dass die Unterlagen oder die Akte des Spruchkammerverfahrens, die mir nicht vorlag, möglicherweise noch weitere Hinweise auf die Entlastungsstrategie von Karl Holzhammer geben könnte. Ich erwarte mir davon aber keinen substanziellen Gewinn. Des Weiteren wäre es möglich, noch weitere Sendungen, gibt ja hunderte, von Karl Holzhammer durchzuschauen, um die These zu stärken oder auch zu relativieren, dass er in einem ausgesprochen sachlichen Ton agiert hat und sich mit Goebbels in dieser Weise nicht vergleichen lässt. In meinem Gutachten steht allerdings auch drin, dass gerade dieser sachliche Ton, der eine gewisse Distanz zu den zumindest fanatischen Zielen des Nationalsozialismus zum Ausdruck bringt, dass gerade dieser sachliche Ton natürlich Teil des nationalsozialistischen Systems war. Es ist ja nicht so, dass die Massen alleine Hitlers Schreihälsen gefolgt sind, sondern viele hatten ihre Zweifel bewahrt, hatten etwas andere Erfahrungen und haben sich aus einer gewissen Skepsis heraus zum entschiedenen Mitmachen bekannt. Und für sie war gerade eine Stimme wie Karl Holzhammer eine Figur, die für die Verlässlichkeit, die Glaubwürdigkeit, die Legitimität des NS-Systems vielleicht in besonderer Weise stand. Es handelt sich um eine Figur, die nicht aus der NS-Bewegung gekommen ist, sondern aus dem Zentrum, aus dem katholischen Denken heraus, in einer gewissen Distanz, auch am 30. Januar 1933 zur NS-Bewegung stand und sich dann im Laufe ihrer Berufskarriere immer weiter dem NS-Staat angenähert hat, um nach 1945 wieder sofort an die alte Zeit vor 1933 anzuknüpfen. Damit hat Holzhammer einen ganz durchschnittlichen Lebensweg vieler Deutscher repräsentativ durchgemacht. Und im Grunde sollte der Blick auch viel stärker auf die Gesellschaft selbst gehen, die auf diese Weise den NS-Staat am Leben gehalten hat. Und wenn wir weiterschauen, etwas enger auf die Mediengeschichte der Bundesrepublik, dann wäre es aus meiner Sicht interessant, sich diese Propagandatruppen, die Propagandakompanien vorzunehmen. Immerhin 15.000 Mann, die das journalistische Handwerk in der NS-Zeit gelernt und geschult haben, um nach 1945 dann die demokratische Presselandschaft, die Medienlandschaft der Bundesrepublik aufzubauen, auf deren Säulen wir heute noch stehen. Auch um die Frage zu stellen, wie es eigentlich gelungen ist, eine nationalsozialistisch zum Teil fanatisierte, zum Teil auch skeptische Volksgemeinschaft in eine demokratische Nachkriegsgesellschaft zu überführen und dann in die Fundamentalliberalisierung der späten 60er Jahre, die zu unserer heutigen Wertedemokratie geführt hat.
Der Historiker Martin Sabro über die neue Sicht auf den ZDF-Gründungsintendanten Karl Holzamer und was daraus folgt für die weitere Aufarbeitung der Nachkriegsgeschichte in der Bundesrepublik. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Sabro.
Gerne, Frau Bürger.